Ja, wie bereits angekündigt, soll es in den nächsten Gedanken jetzt um die Hoffnung gehen. Ich denke, Gott hat uns heute schon durch die Beiträge, die wir so gehört haben, durch die Lieder, auch schon gesegnet. Und auch die nächsten Gedanken sollen uns einfach stärken und ermutigen. Halte fest an der Hoffnung, so habe ich einfach die Gedanken überschrieben. Die entnehme ich einfach dem Text, den ich jetzt lesen möchte, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, ab Verse 11 bis 20. Das ist ein längerer Abschnitt, deswegen sage ich ja schon im Voraus, meinen Gedanken, den wir auch jetzt beim Lesen schon vielleicht dann ein bisschen mehr heraushören sollten oder versuchen, da darauf zu achten, was dieser Text gerade über die Hoffnung sagt, dann wird es uns auch einfacher sein, später den Gedanken hiermit zu verfolgen. Es soll jetzt nicht um eine Schritt-für-Schritt-Betrachtung gehen der Verse, sondern insgesamt der Gedanke, den der Schreiber hier bringt, über die Hoffnung, den Zuruf an die Leser festzuhalten an der Hoffnung, den wollen wir heute einfach mitnehmen. Ich lese aus Kapitel 6, Verse 11 bis 20. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seelen, der auch hineinreicht bis an das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wenn wir uns jetzt auch vielleicht nach vielen Jahren des Christseins mal richtig fragen, was ist Hoffnung? Was bedeutet das Wort? Fällt uns vielleicht schwer, eine Definition dafür zu finden, was ist Hoffnung? Aber wir wissen damit, was anzufangen. Wir wissen in der Praxis damit, was anzufangen. Und mir gefiel eine, etwa vielleicht mehr für Kinder gedachte Erklärung dieses Wortes. Im Prinzip ist das ja eigentlich auch nicht nur eine Erklärung, sondern eine Herleitung dieses Wortes, des deutschen Wortes Hoffnung. Man kann mit Sicherheit viele unterschiedliche Definitionen finden, aber hier, das ist eine relativ einfache. Einfach die Herleitung aus dem niederdeutschen Wort Hopfen kommt das Wort Hoffnung. Dieses Wort Hopfen bedeutet hüpfen. Hüpfen vor Freude der Erwartung. Wenn jemand vor Freude der Erwartung hüpft, dann heißt das, er hofft, er erwartet etwas. Er erwartet etwas Gutes. Hoffen zeigt eigentlich auch die Begrenztheit und Unvollkommenheit des Menschen. Wir erwarten noch etwas, wir hoffen auf die Zukunft, wir sehen in die Zukunft, wir sind noch nicht vollkommen und leben in voller Zufriedenheit, in Genüge, in Herrlichkeit, sondern schauen aus in die Zukunft nach vorne. Festhalten an der Hoffnung, das ist das Anliegen des Schreibers hier in diesem Abschnitt, haltet fest an der Hoffnung. Wenn wir überlegen, unter welchen Umständen die ersten Christen lebten, die Empfänger dieses Briefes, dann hatte der Schreiber wirklich allen Grund, denen zu sagen, haltet fest an der Hoffnung, lasst nicht ab von dem, was ihr empfangen habt. Wenn wir uns einfach versuchen zu versetzen in die damalige Zeit, Bis vor kurzem dienten die Menschen noch nach der Ordnung des Alten Testaments, so wie Gott es ihnen befohlen hat, indem man Opfer brachte, indem ein Hohepriester in den Tempel ging. Und jetzt durch Jesus Christus haben die das Evangelium bekommen und gehörten vielleicht zu den wenigen, die es gewagt haben zu glauben und zu sagen, wir sündigen nicht, wenn wir das Alte Testamentlich ablegen, auf einmal aufhören zu opfern. Wir hören auf, im Tempeldienst das Ganze weiter fortzuführen. Das war ja ein Wagnis, weil bis dahin war das ja alles heilig. Und plötzlich, auf einmal war das alles erfüllt durch Jesus Christus. Und das brauchten die jetzt in dieser Form alles nicht mehr machen. Und vielleicht waren es die wenigen, die es gewagt haben. Und was erleben sie nun? Sie erleben Verfolgung, sie erleben Leiden, sie erleben viel Schlimmes. Und dann sagt der Schreiber, haltet fest an der Hoffnung. Hat er sie nun vertröstet? Wie lange sollten sie denn festhalten? Wie lange sollten sie denn glauben? Wie schlimm sollte es denn noch für sie kommen? Und wir wissen aus der Geschichte, dass viele ihr Leben bezahlen mussten, dass sie verbrannt wurden, sie wurden den Tieren hingeopfert. Und im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 34, ja, lesen wir das erstaunliche Zeugnis, was der Briefschreiber hier den Christen gibt und sagt, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Also hat die Gewissheit auf die zukünftige Hoffnung ihnen Kraft gegeben, ihren Glauben nicht nur zu bewahren, nicht nur standzuhalten, nicht nur zu sagen, nein, ich lasse das jetzt alles und wende mich ab und entziehe mich so den ganzen schrecklichen Umständen, sondern die haben, wie er gesagt hat, mit Freuden das erduldet, weil sie wussten, dass sie eine bessere, sagen wir mal Zukunft, eine Bleibe, etwas Besseres besitzen. So wirkte sich zu der Zeit, wir hatten jetzt im Zeugnis einfach ein Beispiel, wie sich auch in unserer Zeit diese Hoffnung, ja, wie die zum Ausdruck kommt. So hat die Hoffnung sich da bei den ersten Christen ausgewirkt. Und wir können einfach ihrem Beispiel folgen und sie bewundern und sagen, die haben festgehalten. Die hatten ja noch nicht so die Schriften, die hatten ja noch nicht so, was wir heute in unseren Händen haben, diese 2000-jährige Geschichte der Christen, von der wir vieles lernen können. Vieles hatten die ja noch nicht. Die haben wirklich so den ersten Glauben, sage ich mal, so angenommen. Und trotzdem waren sie darin so fest und haben das hingenommen und gesagt, doch, das ist die Wahrheit. Wir lassen uns davon nicht abbringen. Auch wenn viele Hunderte, vielleicht Tausende an Mitmenschen, mit Nachbarn, mit gläubigen Juden damals im Tempel diesen Schritt mit denen nicht gegangen sind. Der Glaube, die Hoffnung sollte ihnen dienen als Trost, wie wir es Vers 18 gelesen haben. Einen starken, die im Glauben einen starken Trost haben. Wir haben einen starken Trost, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Dieser Gedanke an die Zukunft, an die Herrlichkeit hat sie dazu befähigt, ihnen dazu Kraft geschenkt, das bisschen oder diese Zeit zu überstehen. Auch Petrus bezeugt davon in seinen Segnungen, sagt er, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit, der mache euch stark und fest und unerschütterlich in dieser Zeit, diese Leiden, die ihr jetzt im Moment erlebt, ja, durchzustehen. Vielleicht wirkt sich das bei uns praktisch sehr unterschiedlich aus. Vielleicht ist das auch wirklich Beruf. Man fährt morgens zur Arbeit und weiß, es kommt vielleicht wieder ein stressiger Arbeitstag auf uns zu. Wissen, das ganze Theater geht wieder los. Und da können wir dann einfach Kraft schöpfen und wissen, Gott ist stärker. Das ist nicht alles. Und egal, was passiert, auch wenn es irgendwann mal alles scheitern sollte und nicht klappen würde, Gott ist größer. Wir haben eine herrliche und ewige Zukunft. Lass uns festhalten, lass uns das einfach in Gedanken uns immer wieder in den Vordergrund rufen und wissen, dass Gott ja, uns eine ewige Zukunft vorbereitet hat. Und wenn die Bibel über Zukunft, über Himmel und Erbe spricht, was den Heiligen zubereitet ist, dann wird das Wort Herrlichkeit oft verwendet. Dieses Wort ist eigentlich in unserem Sprachgebrauch heutzutage nicht verwendbar. Vielleicht ist es auf irdisch, auf unser jetziges Leben auch gar nicht anwendbar. Es kann vielleicht nur mal von jemandem vielleicht so eine Angewohnheit sein, zu sagen, ach, ist das herrlich. Aber wirklich Herrlichkeit, wahrscheinlich gibt es das hier nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv damit befasst, was das Wort wirklich ausdrückt. Aber mit einem Wort, Herrlichkeit, ist eigentlich alles gesagt, was den Himmel und das Himmlische betrifft. Und das, sagt die Bibel, ist das Erbe, das den Heiligen zubereitet ist. Und auf diese Hoffnung sollten wir festhalten. Und mit dieser Hoffnung können wir uns trösten. Und trösten gerade dann, wenn wir vielleicht in manchen Dingen auswegslose Situationen sehen, vieles vielleicht das Alltagsanerlei uns einholt und wir fragen uns, muss das denn so sein? Warum geht es uns vielleicht manchmal nicht, oder wir fühlen uns vielleicht manchmal nicht besser, uns geht es ja vielleicht gar nicht so schlecht, objektiv gesehen. Und deswegen können wir uns darin trösten. Und im Thessalonicher Brief sagt Paulus auch, was die Auferstehung der Toten betrifft, sagt er, damit ich euch nicht in Ungewissheit lasse, solltet ihr euch darin trösten und ihr sollt wissen, dass Gott diejenigen auferwecken wird, die an ihn glauben, dass wir nicht trostlos sind wie diejenigen, die ohne Gott gelebt haben. Trost finden in der Hoffnung. Trost aber auch darin, dass dieser Text sagt, dass wir in Vers 12 durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Trost darin, dass wir sagen können, dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Wenn es so nicht wäre, nehmen wir an, es wäre nicht so. Man würde sagen, es würden wirklich die Taten irgendwo gewogen werden nachher in Ewigkeit. Und nur so würde entschieden, die ewige Zukunft, nach welchem Maß würde dann gemessen, was wiegt wie viel. Habe ich denn genug getan, um in den Himmel zu kommen? Und das ist der ewige Trost. Das wird nicht gemessen und nicht gewogen. Was hast du getan? Ein Bekannter sagte neulich, bei ihm ist der Vater auch vor vielen Jahren schon gestorben, er sagte, wir haben keine Hoffnung. Man sagt zwar, er war ein guter Mensch, er hat viel Gutes getan, die Menschen erzählen mir das so, weil er schon erwachsen ist, er war damals klein. Aber ich weiß, er war nicht bekehrt. Er war kein gläubiger Mensch. Deswegen habe ich keine Hoffnung. Durch Glauben und Geduld bekommen wir die Hoffnung. Ist das nicht ein Geschenk? Ist das nicht ein Trost vielleicht? Durch Glauben können wir festhalten an der angebotenen Hoffnung, die uns Gott schenkt. Nochmal, wie bekommen wir diese Hoffnung? Glaube und Geduld steht hier. Wenn wir einmal alles, was unseren Glauben noch zusätzlich, sage ich mal, ja, bereichert oder was alles dazugehört, sagen wir mal, unser Dienst, unsere Aufgaben, unser Wandel und so weiter, wenn wir das erstmal alles ein bisschen versuchen auszublenden und überlegen, was gehört wirklich dazu, es muss ja irgendwas eins geben, was dazu gehört, dass du gerettet bist. Was ist das? Das ist eigentlich sehr einfach, das wissen wir auch alle. Aber sich manchmal darauf zu besinnen und zu sagen, nur weil Jesus mir die Sünden vergeben hat, deswegen werde ich gerettet. Das ist eigentlich so schmal können wir werden und sagen, das ist das Entscheidende. Und das ist so einfach. Jedes Mal, wenn wir Taufe haben, wird ja nicht ein großer Katalog abgefragt, da im Becken. Da wird das abgefragt, eigentlich das Wesentliche. Glaubst du, dass dir deine Sünden vergeben sind? Ja. Das ist die Frage. Und da können wir uns jedes Mal erinnern. Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal alles in Anführungszeichen. Dann können wir diese Hoffnung haben. Nicht die Werke, die uns zur Rettung führen, sondern der Glaube schenkt uns den Trost und die Gewissheit. Deswegen lasst uns ja, darin uns stärken und gewiss werden und an dieser Hoffnung festhalten und nicht abirren lassen, abbringen lassen von diesem Weg, von der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit, die der Herr als Erbe geben wird, denen, die an ihn glauben, die die Vergebung angenommen haben. Im weiteren Verlauf des Textes können wir feststellen, dass der Schreiber großen Wert darauf legt, nochmal den Lesern das nahezulegen, wie gründlich Gott das Ganze auch macht von seiner Seite. Dass die Menschen bloß keinen Zweifel dran haben sollten oder noch in irgendeiner Weise da unsicher wären. Dass Gott einmal das verheißen hat und dann hat Gott nochmal mit einem Eid zusätzlich geschworen, damit das wahrhaftig und auch so angenommen wird. Eigentlich bräuchte ja Gott das nicht machen. Ich denke, wir kennen Gott so, die Bibel lehrt uns auch, dass unser Wort soll ja, wenn wir ja sagen, dann soll es auch ja sein und wenn wir nein sagen, dann soll es nein sein. Wir müssen das nicht mit Schwuren bekräftigen und noch irgendwie verstärken. Aber Gott, denke ich mal, hat es wahrscheinlich nur gemacht, weil er kennt unsere menschliche Schwachheit, weil wir dann, ja, einmal hat das gesagt, aber wer weiß, ich denke, er kommt einfach nur uns Menschen entgegen. Er hat ja gesagt, verheißen das Ganze, da braucht er das nicht nochmal fünfmal wiederholen oder noch irgendwelche, irgendwie das zu beschwören oder zu bekräftigen. Aber er hat es getan und hat uns auch Glaubensbeispiele und Helden gestellt, damit wir da auch keine Zweifel haben, weil alles, was zukünftig ist, was Zukunft betrifft, wo wir nicht hineinschauen können, da ist ja grundsätzlich für uns, da können wir ja auch nichts dafür, da ist ja eine gewisse Unsicherheit bei uns. Wir wissen nicht, wie es kommen wird, was der morgige Tag zum Beispiel uns bringen wird, was, wie es kommt. Allein schon die Unsicherheit, die wir jetzt betrachten, auch allein schon zum Beispiel wirtschaftlich. Vor 2 Jahren ging es nach oben und man fragte sich, wo gehen die Werte hin an der Börse und so weiter. Ruckzuck hatten wir Kurzarbeit in Deutschland, Entlassungen und jetzt sprechen wir wieder auf einmal, dass wir wahrscheinlich noch aus dem Ausland Arbeitskräfte holen müssen und so weiter. Also die Themen, die wechseln sich ja so schnell und man weiß jetzt wirklich nicht, wo geht es hin und wie lange dauert das eine und das andere. Alles, was Zukunft betrifft, da herrscht eine gewisse Unsicherheit, weil wir einfach da nicht hineinschauen. Deswegen gibt Gott diese Verheißungen und bekräftigt es und sagt es uns auch nochmal, damit er auch alle Zweifel, die aufkommen könnten, damit er sie ausräumt und bekräftigt seine Zusage durch einen Eid, dass wir ein Erbe haben, ein unvergängliches, ein unverwelkliches, ein herrliches Erbe und auf da können wir unsere Hoffnung setzen und uns danach ausrichten. Petrus betrachtet dieses Thema auch im ersten Petrusbrief und interessant ist, dass wenn ihr dieses Thema betrachtet, dann ist das Erbe an sich alles kein Problem. Das ist bereitet, das ist da. Die ganze Ansprache geht immer an uns Menschen, an die Gläubigen. Wir müssen an der Hoffnung festhalten. Wir müssen bewahrt bleiben für das Erbe. Das Erbe ist da nicht. Das Erbe muss für uns bewahrt werden, weil es auf einmal schlecht werden könnte oder verrosten oder verwelken irgendwas. Das Erbe ist da in seiner ganzen Herrlichkeit. Nur wir als Gläubige, wir sollten bewahrt werden für diesen Tag, für diese Herrlichkeit und für das, was der Herr bereitet hat. Diese Hoffnung, wie ich schon sagte, gilt als Trost. Gott ist bemüht, uns da viel Sicherheit zu geben und Gewissheit, dass wir daran nicht zweifeln brauchen und möchte uns darin stärken und das soll uns auch im Alltag eine Festung und einen gewissen Halt geben. Und in den letzten 2 Versen oder in den 3 Versen gebraucht er hier einige Begriffe, die gerade in der Zeit doch, denke ich, sehr geläufig waren. Zum Beispiel geht das hier, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Wenn wir den Begriff ein bisschen weiter betrachten, Zuflucht, da gab es zum Beispiel in alttestamentlicher Zeit ja diese Zufluchtsstädte oder man nannte die auch Freistädte, wo man hingehen konnte und Zuflucht oder Schutz suchen. Das war ja so, wenn jemand durch unvorsätzlich oder unversehen jemanden getötet hat, durch einen Unfall oder durch irgendwelche andere Umstände, damit er der Todesstrafe entflieht, konnte er in eine Freistatt laufen. Er musste schnell weglaufen, bevor ihn der Rächer oder derjenige, wo er einen Schaden angerichtet hat, bevor man ihn dann festnimmt, konnte er in eine Freistatt fliehen. Und es gab 6 Freistädte im Land, die waren geografisch aber so ein bisschen zerstreut. Und man sagt auch, dass die Straßen dazu sollten schön freigehalten werden, damit jeder, wer will, eine Chance hat, dahin zu fliehen, weil er unvorsätzlich oder ohne Vorsatz jemanden getötet hatte, dass er da Schutz suchen kann und dieser Stadt weiterleben. Weiß man ihn aber nach, dass er es doch vorsätzlich gemacht hat, dann wird er ja dem Richter, sag ich mal, übergeben. Aber wenn nicht, konnte er so lange leben, bis da in seiner Heimat der Priester gestorben war, oder der Hohepriester, und dann konnte er praktisch wieder zurückkehren zu seiner Familie. Und so ist die Hoffnung als so ein Fluchtort zu sagen, wenn hier alles andere auch mir nur Schwierigkeiten bringt, da habe ich eine Hoffnung. Da kann ich Trost und Kraft schöpfen. Oder weiter wird gesagt, das ist wie ein Anker unserer Seelen, der auch hineinreicht bis ans Innere hinter den Vorhang. Ein Anker, der ins Allerheiligste geworfen ist. Nur ich muss noch dahin kommen. Da ist mein Halt. Das gibt mir Sicherheit. Dahin ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus. Der Vorläufer, Jesus, ist dahin gegangen. Wenn man das jetzt mit einfachen Worten aussprechen sollte, dann denke ich immer so ein bisschen an das Beispiel von Kindern, die auf einen Bus warten. Da nehmen die anderen vielleicht den Ranzen von einem und sagen, lauf du schon mal vor, nimm mal Platz für uns. Halt schon mal Platz frei. Und so ist das hier in diesem Zusammenhang, denke ich, zu verstehen. Die sagen über Jesus, er ist der Vorläufer, er ist schon mal dahin gegangen. Er ist schon mal da, er ist der Vorläufer. Das heißt eigentlich, er ist einer von uns. Er ist einer von uns und er ist schon mal vorgelaufen. Und er hält schon mal Platz bereit. Und dieser Gedanke, der ist ja auch im ganzen Kontext der Bibel zu finden, wo Jesus selbst da sagt, ich bin gegangen, euch den Platz zu bereiten und so weiter, damit auch ihr nachher seid, wo ich bin. Jesus ist schon mal vorgegangen, der Vorläufer, einer von uns, der gegangen ist, schon mal den Platz vorzubereiten. Und diese Hoffnung, wie gesagt, die soll uns trösten, die soll uns stärken, in unserem Alltag als Christ dran zu bleiben, festzuhalten und nicht zu resignieren oder auch irgendwie unter der Mühe vielleicht deiner Krankheiten, deiner Enttäuschungen oder was auch immer sein mag, zu zerbrechen. Und da wird auch das Beispiel des Hohen Priesters verwendet. Jesus, der ein Hohepriester geworden ist, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, das sind natürlich viele schwierige Fragen in diesem Zusammenhang, aber eins ist sicher, von ihm wird gesagt, im nächsten Kapitel, Kapitel 7, betrachtet es sehr ausführlich. Ich lese einfach mal den Vers 3. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, also der Hohepriester Melchisedek, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Also dieses Priester in Ewigkeit, das heißt auch, dass es jetzt nicht etwas Vergängliches ist und nicht auf Zeit ist, sondern etwas, was in Ewigkeit bleibt. Und das soll uns auch mit in diesem Zusammenhang stärken und kräftigen. In diesem Zusammenhang sagt Johannes, dass jeder, der diese Hoffnung hat, der so eine Hoffnung hat, ich lese das mal aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 3, und an jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das ist jetzt, sag ich mal, so wahrscheinlich die Aufgabe, die uns jetzt bleibt. Dieses Festhalten an der Hoffnung und das Leben in Reinheit vor Gott. Das Leben in Reinheit vor Gott, das heißt, wiederum heißt es jetzt nicht, der fängt jetzt an, gute Werke zu tun oder so, sondern das Leben in Gemeinschaft mit Gott, das Leben in Verbindung mit Gott, das Leben in ihm. Ein anderes Beispiel wird uns im Johannesevangelium gegeben vom Weinstock und der Rebe, die ineinander und miteinander verbunden bleiben. Das heißt, der heiligt sich, das heißt, er bleibt in Verbindung, er lässt nichts dazwischen kommen, dass nicht etwas uns trennt von ihm, uns trennt von dieser Hoffnung und uns kraftlos macht, uns ja kraftlos und wurzellos macht. Das verheerende Beispiel, negative Beispiel ist immer das, für mich auch das Beispiel von David und Goliath. Es ist jetzt ein bisschen an einem anderen Zusammenhang in der Bibel betrachtet, aber das zeigt einfach, wozu es führt, wenn ein Mensch, der eigentlich ein volles Vertrauen auf Gott setzen kann und ein siegreiches Leben führen kann, wie man dann scheitert, wenn zwischen Mensch und Gott etwas dazwischen kommt. Das war nämlich beim Volk Israel so und bei Saul. Gott hatte ja Israel schon so viele Siege geschenkt. Gott hat selbst die Verheißung gegeben, wenn ihr im Kampf zieht, dann werde ich bei euch sein. Und jetzt stehen die plötzlich seit 40 Tagen vor Goliath und der versammelten Feindesmannschaft, lassen Spott und Hohn über sich ergehen und der große Gott wird gespottet und alle haben Angst. Warum? Gott hat doch gesagt, ich werde euch bei euch sein. Und Gott hat ja schon so viele Siege geschenkt. Das war ja nicht der erste, wo sie dachten, na, wird er oder wird er nicht helfen. Die hatten das ja auch schon erfahren, dass Gott hilft und alles. Aber das Problem war ja die Sünde. Saul hatte vor Gott gesündigt und jetzt traute er sich nicht. Er wusste nicht, ja, wird Gott mir jetzt helfen oder nicht. Ich habe vor Gott gesündigt, ich bin nicht mehr so mit Gott verbunden. Und diese Trennung von Gott, die zeigt hier einfach, dass dann auf einmal man nicht so diese Zuversicht hat. Man ist dann nicht mehr so ja, hoffnungsvoll. Man geht dann nicht so in Vertrauen auf Gott in die Angelegenheit. Deswegen denke ich, sagt auch Johannes, der reinigt sich und der lebt in Heiligung. Wir haben eine herrliche Hoffnung und eine herrliche Zukunft. Wir können unser Vertrauen auf Gott setzen. Lasst uns festhalten an der Hoffnung, die uns gegeben hat, ist. Wir können drin Trost finden. Gott hat seinerseits, denke ich, alles dazu getan, damit wir sicher daran sind. Dass er hat die zubereitet, da passiert nichts. Er ist selbst vorgegangen und hat Jesus selbst vorgegangen, um uns den Platz da festzuhalten. Lass uns unser Leben einfach in Verbindung mit dem Herrn leben. Einfach auf ihn vertrauen. Und damit wir einfach durch unser Zeugnis auch durchs Leben gehen können und auch andere Menschen, die unsere Vertrauen und unsere Hoffnung, die wir auf Gott setzen, sehen können, was Gott uns schenkt, was es bringt, ihm nachzufolgen, auch wenn wir nicht immer Schwierigkeiten aus dem Wege gehen, wie auch die ersten Christen, aber trotzdem haben wir die Hoffnung. Und auch egal, was passiert, trotzdem am Ende ist Jesus der Sieger, egal wie es auch ausgehen mag. Wir können ihm dafür danken, wir können für uns beten, dass wir einfach da unerschütterlich fest bleiben können, ihm die Ehre geben und vielleicht werden wir auch in der kommenden Woche auch gleich davon Gebrauch machen müssen irgendwo. Vielleicht wird es uns stärken und helfen. Gott segne einfach dieses Wort, was er uns geschenkt hat, auch einfach im Nachdenken. Ich denke, wir werden auch zum Abschluss des Gottesdienstes jetzt beten. Lass uns jetzt dazu aufstehen.